Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zur diesjährigen, zur vierten Weizenbaum-Filmnacht, die wir auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung Berlin veranstalten. Mein Name ist Christoph Neuberger, ich vertrete das Direktorium des Weizenbaum-Instituts. Leider ist aus der lauschigen Sommernacht, wo wir uns draußen hätten bequem hinsetzen können unter dem Firmament, um uns gemeinsam einen Film anzusehen, da ist leider nichts geworden, aber ich glaube, das Hofkino bietet hier auch einen wunderbaren Rahmen für ein gemeinsames Kinoerlebnis. Die Filmmacht steht diesmal ganz im Zeichen von Josef Weizenbaum, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Er ist unser Namenspatron. In seinem Geist forschen wir und dieses Jubiläum begleitet uns auch schon das gesamte Jahr. Wir hatten gewissermaßen Glück, denn wie aktuell das Werk von Josef Weizenbaum ist, haben wir in den letzten Monaten erlebt. ChatGPT, damit ist künstliche Intelligenz im Alltag angekommen. Wir sehen auch, dass die Fragen, die Josef Weizenbaum Anfang der 1960er Jahre, als er damals einen ersten Chatbot entwickelt hat, nämlich Eliza, die Fragen, die er damals aufgeworfen hat, die kritischen Fragen, dass sie heute nach wie vor aktuell sind. Ja, der heutige Abend ist ein Höhepunkt des Jubiläumsjahres. Wir werden den großartigen Dokumentarfilm Weizenbaum Rebel at Work, Rebell bei der Arbeit sehen. Wir werden viel über das Leben von Josef Weizenbaum erfahren, sein wissenschaftliches Werk, aber vor allem über sein Wirken als öffentlicher Intellektueller. Josef Weizenbaum, der jüdische Emigrant und Jahrhundertzeuge, Informatikpionier und Gesellschaftskritiker, der auch jenseits der Wissenschaft zu einer Kultfigur geworden ist. Wir werden ihn auch als Geschichtenerzähler, als Witzeerzähler erleben in all diesen Rollen. Den Film, den wir gleich sehen werden, ist bereits über 60 Mal gezeigt worden in Kinos, Hochschulen, bei Kunstfestivals, etwa bei der Transmediale 07 im ZKM in Karlsruhe, an der ETH Zürich, auf der Digital Art Weeks und so weiter. Der Film erhielt auch einen Preis 2007, den Wolfgang von Kempelen-Preis für Informatikgeschichte. Bevor wir nun den Film ansehen werden, freuen wir uns, dass wir drei Gäste hier haben. Wir werden auch gleich ein Gespräch dazu erleben, und zwar die FilmemacherInnen Silvia Holzinger und Peter Haß, die ich ganz herzlich begrüßen möchte. Außerdem Gunnar Wendt, eine langjährige Wegbegleiterin von Josef Weizenbaum, auch Biografin von Josef Weizenbaum, die gerade nun auch zu 100. Geburtstag, da vorne liegt es, ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Computer Macht und Vernunft. Durch das Gespräch führen wird Christian Strippel, Wissenschaftler, Forschungsgruppenleiter am Weizenbaum-Institut, ein intimer Kenner des Werks von Josef Weizenbaum. Er war gerade auch am MIT und hat dort im Archiv von Josef Weizenbaum recherchieren können. Und er bereitet ebenfalls gerade ein kleines Buch über Josef Weizenbaum vor, das in der Landeszentrale für politische Bildung Berlin erscheinen wird. Also viel zu lesen, viel zu sehen. Ich darf Sie bei der Gelegenheit noch auf unser Weizenbaum-Jubiläumsjahr hinweisen. Es haben schon einige Veranstaltungen stattgefunden, unter anderem die Weizenbaum-Konferenz, eine internationale Konferenz, die diesmal auch ganz im Zeichen von Josef Weizenbaum gestanden hat. Gehen Sie auf unsere Website, nutzen Sie unsere Social-Media-Kanäle. Wir bereiten ein Audio-Feature vor. Wir werden nochmal eine Weizenbaum-Debate haben, eine Kontroverse, eine Diskussionsrunde im Dezember. Informieren Sie sich auf unsere Website. Nun wünsche ich uns allen einen schönen Abend und wir freuen uns sehr auf den Film. Und ich übergebe das Wort an Christian Strippel. Vielen Dank.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Danke für die Einführung, Christoph. Du hast eine Menge schon gesagt über die drei, von der ich dachte, ich sag's. Aber das ist eine super Einführung gewesen schon vorab. Ich würde trotzdem die drei Gäste noch ein bisschen mehr vorstellen. Ich habe noch ein paar Sachen auf dem Zettel, die ich gerne noch anbringen wollen würde. Vielleicht nur vorab zur Struktur des Abends. Wir vier werden uns jetzt so 30, 40 Minuten unterhalten, ein bisschen über den Protagonisten des Films, Josef Weizenbaum natürlich, aber auch über den Film selber. Wir werden nicht allzu viel verraten natürlich, wir werden nicht spoilern, aber auch nach diesem Gespräch nochmal die Möglichkeit geben, auch ein paar, zwei, drei Fragen zu unserem Gespräch zu stellen. Nach dem Film wurde eine Q&A angesagt, die würden wir so ein bisschen vorverlegen zum Teil, und wenn es danach noch Einzelfragen gibt, haben wir uns verabredet, dass dann die Möglichkeit, kommen Sie doch bitte nach vorne und sprechen Sie die drei direkt an. Genau, also, obwohl Christoph die schon mal vorgestellt hat, die drei würde ich das also wie gesagt nochmal tun. Gunnar Wendt, ich freue mich sehr, dass sie heute Abend da ist. Sie ist freie Schriftstellerin und Ausstellungsmacherin aus München, ist sie also angereist. Vielen Dank dafür. Sie sitzt hier, weil sie wirklich sehr, sehr, sehr viele Interviews mit Josef Weizenbaum über eine lange Zeit geführt hat. Daraus sind mehrere Bücher entstanden, unter anderem oder ganz zentral der Suhrkamp-Band Computer, Macht und Gesellschaft, freie Reden. Bei Herder ist Wo und wo sind sie, die Inseln der Vernunft im Cyberstrom, das auch ins Englische übersetzt worden ist. Und just in diesem Jahr, wie gesagt, bei Limbus Preziosen, Computer, Macht und Vernunft, Gespräche und Geschichten. Das ist eine kleine Hommage an Josef Weizenbaum zu seinem 100. Geburtstag, das wir ja eben dieses Jahr auch am Weizenbaum-Institut feiern. Also wir freuen uns sehr, dass du da bist, Gunnar. In der Mitte sitzen die beiden RegisseurInnen des Films. Es ist natürlich klasse, dass sie uns da ein bisschen drüber erzählen können. Silvia Holzinger und Peter Haas. Silvia Holzinger ist Filmemacherin, Autorin und, wie ich gelesen habe, auf der Webseite Italienliebhaberin. Sie hat in Wien, Berlin und Rom Italienistik und, wie ich, Kommunikationswissenschaft studiert. Peter Haas daneben ist ebenfalls Filmemacher und Autor sowie Programmierer. Er hat in Köln, Wien und Berlin studiert, also sehr viel Gemeinsamkeiten, und arbeitet seit 1990 auch als Softwareentwickler, also auch da inhaltliche Bezüge zu Josef Weizenbaum. Die beiden haben sich vor über 30 Jahren kennengelernt und haben, ich glaube, Anfang des Jahrtausends dann Ilmare Film gegründet zusammen, über das sie gemeinsam Filme produzieren. Einen davon sehen wir ja heute, aber auch publizieren und Workshops anbieten. Auf der Webseite steht, dass der Film, den wir heute sehen, der zweite Film ist, den ihr gemacht habt. Auf der Webseite kann man aber eine Menge über die anderen Filme erfahren und auch über den Film aktuell. Also es gibt wirklich ein Riesenarchiv, habe ich da gefunden, von Bildern und Quotes von Weizenbaum, kleinen Audioschnipseln. Also das ist ein wahrer Schatz, den ihr da angelegt habt. Vielen Dank dafür. Ha, also noch Director's Cut quasi. Genau, also auch hier ein großes Dankeschön, dass ihr beiden heute Abend da seid. Genau, und ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute hier im Raum sind, die Josef Weizenbaum schon kennen, was von ihm gelesen haben, was von ihm gehört haben, ihn schon mal vielleicht sogar live erlebt haben. Jetzt haben wir aber ja drei Leute hier sitzen, die ihn sehr gut kannten, die ihn sehr lange begleitet haben, die sehr intensiv mit ihm sich auseinandergesetzt haben. Und da wäre meine erste Frage in die Runde, und ich würde mal mit Gunnar Wendt anfangen. Wann hast du ihn eigentlich kennengelernt? Was war dein erster Eindruck? Wie ist das damals gelaufen?
Ja, das war Ende der 1980er Jahre, also ist schon sehr, sehr lange her. Da habe ich eine Sendung gemacht bei einem freien Münchner Radiosender, Jazzwelle Plus. Da hatte man sehr viel Zeit, die Themen zu entwickeln, Gespräche zu führen und so. Und da habe ich über Macht der Computer und Ohnmacht der Vernunft eine Sendung gemacht. Hatte einen Mathematiker dazu eingeladen und habe das Buch einfach vorgestellt. Und weil ich damals kein direktes Manuskript hatte, habe ich an den Suhrkamp Verlag das Tape geschickt. Also es war noch zu Zeiten dieser kleinen Kassettenrekorder-Tapes und so. Und dann kriegte ich also eine Nachricht vom Suhrkamp Verlag, die fanden das sehr gut und haben gesagt, schicken Sie es doch Professor Weizenbaum mal ans MIT. Und ich habe gedacht, naja, der wird was Besseres zu tun haben, als sich irgendwelche Tapes, die aus Europa kommen, anzuhören. Und habe es aber hingeschickt, weil ich dachte, was soll dabei passieren? Wahrscheinlich passiert nichts. Es passierte auch erst nichts. Und dann so 4-5 Monate später erhielt ich plötzlich einen Anruf. Ja, hier ist Josef Weizenbaum. Ich bin in München, halte einen Vortrag im Deutschen Museum. Haben Sie Lust zu kommen? Ich habe Ihre Sendung gehört, das hat mir gut gefallen und so. Und ich war natürlich völlig perplex und habe mich gefreut, fand es toll, völlig überraschend. Und bin zu dem Vortrag gegangen und wir haben uns unterhalten, haben uns dann gleich verabredet zu einem Interview, weil ich sagte, ich würde diese Sendung gerne weitermachen, weiterlaufen lassen, mehrere Folgen bringen. Und so begann eigentlich das Gespräch mit Weizenbaum, was dann nicht mehr aufgehört hat. Also im Sinne von, was immer viele, viele Fortsetzungen hatte. Und das war, ja, das war 1989.
Und die gleiche Frage direkt an euch beide. Wie habt ihr Josef Weizenbaum, wann und wie habt ihr ihn kennengelernt?
Ja, wir haben den Josef Weizenbaum etwas später kennengelernt, 2005. Da haben wir recherchiert für unseren Film, der damals noch hieß Grandfather Nerds. Und zwar, wir wollten einen Film machen über die Pioniere der Informatik, also die ersten Menschen, die sich mit dem Computer beschäftigt haben und was sie im hohen Alter über ihre Technik denken. Und da kamen einige Menschen in Frage, unter anderem auch ein Professor aus Wien, der dieses Mailüfterl hieß das, den ersten Computer in Österreich erfunden hat. Dann waren wir im Gespräch mit dem Sohn von Zuse. Ja, und irgendwie bin ich im Netz auch auf Weizenbaum gestoßen. Also ich bin keine Informatikerin, ich komme aus der Kommunikationswissenschaft, aber über Peter wusste ich halt Weizenbaum, das ist ein berühmter Mensch in der Informatik. Und ich habe lustigerweise auch seine E-Mail-Adresse gefunden, die hieß damals drseppel@aol.com. Das fand ich sehr lustig und da haben wir ihn dann einfach mal geschrieben. Und er hat geantwortet, ich bin gerade in Wien, wir lebten damals in Wien und ja, da gibt es gerade eine ziemlich langweilige Konferenz, wir können uns gerne im Café Landmann treffen und so haben wir uns getroffen. Das war ein sehr nettes Erlebnis.
Magst du da was ergänzen, bitte?
Naja, wir haben ihn dann überzeugt, dass wir zwar unbekannte Filmemacher sind, aber einen ernsthaften Film über ihn und andere Kollegen machen wollen und das hat so ungefähr 2 Stunden gedauert und da hat er sich noch ganz bedeckt gehalten. Und letztendlich ist daraus dann während der Dreharbeiten so eine kleine Freundschaft entstanden, dass wir bei ihm doch ziemlich lange ein- und ausgegangen sind und gemerkt haben, wie großzügig er war zu uns mit seiner Zeit. Wir kannten Weizenbaum aber eben erst, da war er schon 82 und war schon wirklich betagt. Wir kennen ihn nicht so lange, wir kannten ihn eher dann intensiv in diesen letzten Lebensjahren. Und da war es ganz interessant, er war ein bisschen einsam in Berlin, er wohnte wieder in Berlin und wir waren ziemlich oft zu den Dreharbeiten da und anfangs hieß es, naja, das wird wohl in 1, 2, 3 Sitzungen erledigt sein, aber die Geschichten, die er erzählte, waren wirklich ausufernd und waren auch spannend und waren auch manchmal mit sehr vielen Exkursen und manchmal musste man nach 2, 3 Stunden die Exkurse beenden und am anderen Tag fortführen. Und es war so, das charakterisiert ihn auch ganz gut, wenn wir kamen, so nachmittags um 14 Uhr waren wir verabredet. Er wohnte da am Marx-Engels-Forum, so mit Blick auf den Palast der Republik in Berlin Mitte und mit Blick auf den Dom. Und dann war immer so seine erste Spielregel mit uns, ja, ihr Filmleute, also eins sage ich gleich, wenn ich müde bin, 5 Minuten, dann seid ihr weg, ja. Und das war so ein Agreement. Und ein paar Mal hat er diese Karte gespielt und dann hat es 5 Minuten gedauert. Dann haben wir alles eingepackt, alles weg. In der Regel lief es ein bisschen anders. Da war es so, dass er nach 2 Stunden sagte, so, ah, mein Gott, jetzt bin ich aber wirklich erledigt. Wo ich jetzt wieder gelandet bin, mein Gott. Ja, das war schon ein sehr intensives Sprechen mit ihm. Und er hat uns ja dann letztendlich in der Folge in 10 Wochen sein ganzes Leben erzählt. Und ja, wir haben auch sehr viel Zeit natürlich dann mit ihm verbracht. Weiß ich jetzt nicht, was ich sagen wollte.
Also meine Anschlussfrage, also was hier jetzt so die Gemeinsamkeit ist, die ich da raushöre, ist,
bevor ihr ihn getroffen hattet, war das irgendwie ein großer Name, den man schon mal gehört hatte. Und dann schreibt man den an und er meldet sich einfach. Was ist denn dann der Eindruck, den er dann gemacht hatte? Also als bei dem ersten Gespräch oder bei den ersten Begegnungen, wie war euer Eindruck von ihm? So als, also kam er professoral rüber, jetzt hier klang es gerade nach sehr viel Witz,
was, nein, wie kann also man sich professoral ihn da so vorstellen? Überhaupt nicht. Ich muss auch sagen, für mich war es, ich bin ja auch keine Informatikerin, ich habe Soziologie und Psychologie studiert, also komme von der Seite her. Für mich war es anfangs auch kein so großer Name. Ich hatte, das erste Mal habe ich ihn gesehen im Fernsehen in so einer Talkshow, die hieß Arena. Das war damals so eine Talkshow für junge Leute. Ich weiß auch nicht, in welchem Format. Ich habe das jedenfalls nebenbei gehört. Und da sprach eben ein Professor aus USA mit, auf Deutsch mit einem amerikanischen Akzent. Und irgendwann fiel dieser Satz über die Ohnmacht des Einzelnen, die eine Illusion sei, und zwar die gefährlichste, die ein Mensch überhaupt haben kann. Und das hat mich so richtig aufgerüttelt. Also ich hatte das so nebenbei im Fernsehen an und plötzlich höre ich diesen Satz und denke, ja, was meint er denn damit? Wieso? Als Einzelner, was soll ich tun? Also ich bin als Einzelner in vielen Situationen hilflos und habe dann aber weiter überlegt und habe gesagt, ja, stimmt das wirklich? Es hat mich wirklich herausgefordert, was das überhaupt für ein Mensch ist, der diesen Satz sagt. Also gerade mit der Ohnmacht des Einzelnen. Und dann habe ich mir eben Macht der Computer und Ohnmacht der Vernunft gekauft, das Buch gelesen. Und da wiederum hat mich dieser Satz über die Zivilcourage, den er auch dann später als seinen wichtigsten genannt hat, das hat er immer gesagt, die Passage über Zivilcourage ist viel wichtiger als sämtliche fachlichen Entwicklungen, Erfindungen und so weiter, sondern das Selbstverständnis eines Wissenschaftlers, der nicht nur für sein Fach lebt, sondern in dieser Gesellschaft und da auch ein Standing hat und das auch vertreten sollte. Und das war das Zweite. Und erst dann habe ich so mitbekommen, in Gesprächen eben auch mit Mathematikern, Informatikern, dass er ein berühmter Mann war. Also ich habe ihn als solchen erstmal nicht wahrgenommen, sondern als jemand, der einfach ganz besonders war und besondere, ja, im Verhältnis zu den Leuten an der Uni, die ich kannte. Also, und er war eben nicht professoral, er war absolut, ich würde sagen, anti-autoritär, er war, ihr habt es sicherlich auch so erlebt, immer auf Augenhöhe, ihm haben Titel oder solche Dinge gar nicht interessiert, er war immer am Inhalt interessiert, Hierarchien gab es in dem Sinne nicht und das fand ich schon sehr bemerkenswert und das hat mich auch interessiert, mich mit so jemandem zu unterhalten. Ja, und dazu kommt bei mir natürlich, ich habe dann über die Jahre später, ich habe sehr viele Biografien geschrieben, überwiegend Frauenbiografien, also von Frauen, die heute sagt man sich selbst erfunden haben. Und das sind zufällig Frauen, weil es über Frauen oft nicht so sehr viel gibt. Es war jetzt nicht programmatisch von mir unbedingt. Aber was mich einfach immer interessiert hat, sind Lebenswege, die anders verlaufen sind, als eigentlich durch Geburt, Herkunft und so weiter vorgesehen war. Also diese, wo jemand auch einen Bruch erlebt hat und den auch sehr, ja, produktiv umgesetzt hat. Und dazu gehörte er eben für mich auch. Also es war, da kamen zwei Interessen sozusagen zusammen.
Jetzt habt ihr ja alle sehr lange mit ihm gesprochen. Das lag offenbar zum einen, dass er sich nicht bremsen konnte oder viel zu erzählen hatte. Wie kann man sich denn, also der Film, der habe ich natürlich schon mal vorher reingeschaut, ist zum Teil sehr persönlich. Also er erzählt viele Sachen, du hattest gerade gesagt, er hat viel aus dem Leben erzählt. Das passiert ja trotzdem, so stelle ich mir das vor, auch wenn er so ein gesprächiger Typ ist, trotzdem nicht einfach so. Ihr hattet ja gesagt, ihr hattet einen anderen Film eigentlich vor Augen, es ist dann offenbar dieser Film geworden. Wenn man mit Josef Weizenbaum spricht, wie viel von der Privatperson kommt dann auch in dem öffentlichen Weizenbaum durch? Also das ist ja so ein bisschen, wie wir ihn alle kennen, als öffentliche Person. Im Film lernt ihn man aber jetzt sehr persönliche Sachen kennen. Vielleicht könntet ihr dazu mal was zu sagen als Gesprächspartner, wie eigentlich so seine persönliche Geschichte in den Themen, mit denen er sich da verhandelt hat, vorkommt, wie er sich darauf bezieht und ja, was ihr das Gefühl hat, wie ihn dies auch alles geprägt hat. Also dazu muss man wissen, Josef Weizenbaum ist in die USA, hat in die USA fliehen müssen mit seiner Familie. Recht früh an seinem Geburtstag musste er fliehen. Damals als, ich glaube, 13-Jähriger ist dann über Bremen und New York nach Detroit gekommen und hat da erstmal, ohne Englisch zu sprechen, musste er dann in die Schule, hat dann Mathematik studiert und ist dann, hat glaube ich bei General Electric gearbeitet und später dann ist er ans MIT berufen worden. Also hat er eine Fluchtgeschichte hinter sich, eine Geschichte der Anfänge des, der Nazi-Zeit, des Holocaust, der Judenverfolgung, all das wird ihn ja geprägt haben. Wie spiegelte sich das alles in diesen Gesprächen wider?
Nee, die haben keine Batterie, die ist leer. Aber ja, wie spiegelte sich das wider? Ich glaube, ich tue mir schwer, das, was er uns erzählt hat und seine Gesellschaftskritik auf seine jüdische Sozialisierung und seine Flucht zu reduzieren oder den Zusammenhang abzuleiten. Ich glaube, er selber hat das gemacht. Ich kann das jetzt nicht leisten. Ich kann nur sagen, das hat uns besonders angezogen, dass er aus einer jüdischen Familie kommt und dann eine Karriere in Amerika gemacht hat und wieder zurückgekommen ist. Und ich glaube, das hat auch immer viele Leute, die den Film kennen oder die sich mit Josef Weizenbaum beschäftigt haben, gewundert, wie kann er ein Leben in USA nach so vielen Jahrzehnten mit einer 40 Jahre bestehenden Ehe zurücklassen und landet dann in Deutschland wieder, das Land, das ihn ja vertrieben hat, verfolgt hat, was ihn ja hätte umbringen wollen. Und das ist irgendwo spannend gewesen, wie er das geschafft hat im Leben, dass er nochmal zurückgekommen ist nach Deutschland und hier tatsächlich nochmal Fuß gefasst hat. Kann man den öffentlichen Weizenbaum vom privaten trennen? Ich finde irgendwie, das kann man nicht, oder Gunnar?
Wenig, aber ich würde gerne noch mal einhaken bei dem, was du eben gesagt hast. Also ich glaube auch nicht, dass man es wirklich trennen kann. Er wollte vor allen Dingen diese Trennung nicht. Er hat ja gesagt, also er will den Menschen als ganzen Menschen in möglichst großer Vielfalt erleben. Und so habe ich auch die Gespräche erlebt. Also man fing mit einem Thema an, aber das hieß nicht, dass man bei dem Thema blieb. Ganz im Gegenteil. Also man landete dann ganz woanders und das war oft das ganz Tolle. Da wäre man gar nicht hingekommen. Er machte auch einen großen Unterschied zwischen Interview und Gespräch. Ne, beim Interview ist es ja viel klarer, da gibt es eben den Fragenkatalog, es gibt ein Thema, es gibt dies und jenes. Ein Gespräch kann ja ganz woanders hinlaufen und vor allen Dingen, es ist nicht so vorhersehbar. Ne, aber ich wollte noch auf einen bestimmten Begriff kommen. Du hast gesagt, er ist zurückgekommen. Dieses Zurück, dagegen hat er sich immer gewehrt. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Er hat immer gesagt, nee, ich komme nicht zurück, ich gehe jetzt nach Deutschland, also das war die letzte Phase seines Lebens. Es ist auch nicht so abrupt passiert, sondern allmählich mit in den 50er Jahren erste Vorträge in Deutschland, noch ein sehr ungutes Gefühl, wenn er Menschen sah in einem bestimmten Alter. Immer die Frage, was haben die damals wohl gemacht und so. Dann sehr viel zu tun mit Jugendlichen, was ihm das alles erleichtert hat. Und dann wurde es immer mehr mit diesen Vorträgen, bis er dann ein Jahr lang als Humboldt-Preisträger in Freiburg an der Uni war, also da kontinuierlich ein Jahr und dann ging es eben so weiter eben nach Berlin. Aber ich weiß nur, wenn er darauf angesprochen wurde und man sagte, das Wort zurück sagte, sagt er, nee, das ist keine Rückkehr. Das fand ich irgendwie beeindruckend, also auch ja, was ist es dann? Das traute man sich dann manchmal nicht zu fragen. Also es war zwar so, dass man das Gefühl hatte, öffentliche Person und der Mensch, Josef Weizenbaum, gehört zusammen, aber da darf man sich manchmal auch nicht täuschen, wie viel dann jemand doch zurückhält, was ja ganz normal ist irgendwie.
Also in diesem Zusammenhang fällt mir ein, dass es ihm, das hat er uns erzählt, sehr abgegangen ist, die deutsche Sprache. Er wollte wieder Deutsch sprechen, ja, also so.
Das habe ich auch erlebt. Ich glaube, ohne diese Liebe zur Sprache wäre er nicht nach Deutschland gekommen. Das war auch, glaube ich, am Anfang, als ich ihn kennenlernte, einfach das Deutsche sprechen zu hören. Und wie er da sagte, das kennt man selber ja auch, dass dann ein Teil der eigenen Persönlichkeit wieder aktiviert wird, von dem man schon lange nicht mehr so viel gewusst hat. Also das hat er sehr, sehr, auch sehr bewusst erlebt. Und ich habe mit ihm auch so ganz komische Sachen in der Beziehung erlebt, weil wenn er so deutsche Wörter hörte, auf einmal hörte er das Wort Trottel und dann hat er gesagt, oh, Das hat meine Mutter so oft zu mir gesagt. Also es waren auch so absurde Worte irgendwie, Kleinigkeiten, wo er einfach plötzlich so ein gutes Gefühl hatte oder kein Fremdheitsgefühl mehr.
Vielleicht auch eine Sache, die mir einfällt. Er ist ja, als der Film rauskam 2006, einige Male mit uns, wenn er konnte, mitgekommen und hat den Film begleitet und hat sich dann selber ein Bild gemacht, wie dann in oft vollen Sälen in der Universität der Film aufgenommen wurde und vor allen Dingen diskutiert wurde. Legendär ist eine Veranstaltung geworden 2007 in Weingarten am Bodensee. Und da hatte eine Fachhochschule sich wahnsinnig angestrengt, den Film zu bekommen und den berühmten Mann. Und das ist die einzige Veranstaltung dort gewesen, die nach 5,5 Stunden abgebrochen werden musste. Und das ist so passiert. Also da gab es eine Begrüßung, dann gab es den Dekan und dann gab es noch einen Direktor und dann gab es ein Podium mit 5 Honorationen vom Fach. Und dann gab es uns und den Film und dann das Q&A nach dem Film. Und dann gab es einen Faktor, mit dem hatten die nicht gerechnet. Josef Weizenbaum war dabei. Und ich erinnere mich an diesen Augenblick am Anfang der Situation, so wo das Podium vorgestellt werden sollte und der Josef lieh sich nur das Mikrofon von einem dieser 5 Honorationen. Und um 11:45 dann, Stunden später, war der Saal halb leer. Die Leute hatten aufgegeben und waren gegangen. Es gab die wildesten, wirklich anstrengenden Diskussionen und auch Streitereien und Missverständnisse. Die Fachschaft hatte halbe Brötchen gemacht und der Wachschutz sagte, eigentlich müssen wir um 10 Uhr zumachen. Ja. Und das war Josef Weizenbaum, der konnte sich verausgaben, also so, wenn es um was ging. Und ich habe das auch in Erinnerung, ich weiß nicht, wie das euch gegangen ist, oder wir haben das ja eigentlich auch oft erlebt, wenn man kam bei ihm, dann wurde nicht lang gefackelt, hallo, wie geht's dir und was machst du so, sondern man konnte erleben, der macht die Tür auf und als allererstes kommt eine richtig schwere Frage.
Oder er kam mit einem Artikel aus der Zeitung schon an einem Türrahmen, so, ich habe da was gelesen, das muss ich euch jetzt mal erzählen. Und wie steht ihr dazu? Also so, was ist eure Meinung dazu?
Wie einfach ist es, einen Film über Josef Weizenbaum zu machen?
Ich würde das Urteil dem Publikum lieber überlassen nach dem Film. Ja, also das Filme zu machen ist immer furchtbar schwer, so wie wir das machen. Und der Film wird immer ganz anders, als man denkt. Und insofern hoffe ich, dass das Publikum sich einlässt auf den Film, auf diesen ungewöhnlichen Erzähler, den man so ein zweites Mal im Leben eigentlich nicht trifft. Und ich glaube, der Film hat das ein bisschen eingefangen. Im Übrigen darf man eins nicht vergessen, wir haben uns bei diesem Film kennengelernt. Silvia und ich haben den Film gemacht und Gunnar haben wir kennengelernt. Und sie hat eine ganz, ganz wesentliche Funktion zu diesem Film, das muss man auch sagen. Sie ist also so... Filme sind immer eine schwere Geburt und in dem Fall kann man sagen, sie ist mindestens die Hebamme, die in größter Not geholfen hat, wenn nicht sogar schon Chirurgin, denn wir hatten einen mikrochirurgischen Eingriff zwischen der Grobversion des Films und der Endversion und da gab es auch mal ein Zerwürfnis mit dem guten Josef Weizenbaum und das wäre also ohne die Fähigkeiten von Gunnar nicht gelungen. Und da wurde viel diskutiert, da wurde viel verhandelt und da geht es gar nicht darum, welche Kleinigkeiten und welche Szenen jetzt geändert werden mussten, das ist, glaube ich, gar nicht so relevant. Das ist, glaube ich, nur so, die Gunnar hat dann, weil sie den Josef ja schon, du kennst ihn ja schon Jahrzehnte länger als wir, hat dann im Grunde unsere guten Intentionen und unseren Rohschnitt zu dem berühmten Mann und Freund vermittelt. Also danke dafür.
Habe ich sehr gern gemacht und ich kann mich an einige Sachen noch sehr genau erinnern. Was das Tolle bei ihm war, er konnte natürlich eben sehr heftig und sehr lange argumentieren und so, aber wenn man dann gute Argumente hatte, war er durchaus bereit, seine Meinung zu revidieren. Und da gab es so ein paar Missverständnisse, die er anders sah an dem Film. Es ist jetzt, wenn man so theoretisch drüber redet, ein bisschen schwierig, das zu vermitteln, ne? Aber indem ich ihm dann meine Sichtweise darauf geschildert habe, war es dann für ihn plötzlich verständlicher oder so. Und das führt eben zu einer anderen Sache, dass er war sehr engagiert, er war auch sehr provokativ, er konnte das alles, ne? Aber er war auch einsichtig. Das fand ich oft beeindruckend, dass er dann plötzlich auch sagen konnte, da hast du eigentlich recht, das stimmt. Ja.
Jetzt abseits von der Privatperson oder der persönlichen Erfahrung mit ihm, er hat ja eine weite Reise hinter sich, nicht nur über Kontinente, sondern auch die große Erzählung, die man von ihm oder über ihn ja kennt, ist, er war einer des Fachs, einer, der vorne mitgearbeitet hat, der mitentwickelt hat, der am ARPANET mitgearbeitet hat, der an der ersten Digitalisierung des Bankenwesens mitgearbeitet hat, der einer der ersten Chatbots gemacht hat und so weiter. Und jetzt ist er vor allem in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum als KI-Kritiker oder als Gesellschaftskritiker bekannt im Bereich, in dem er damals, oder speziell für den Bereich, in dem er damals gearbeitet hat. Jetzt kennst du ihn am längsten, Gunnar. Wenn du die Zeit mal überblickst, Anfang der 80er Jahre hattest du gesagt, oder Ende der 80er Jahre.
Ende der 80er Jahre.
Wie hast du ihn, weil du hattest ihn ja auch immer und immer wieder genau. mit ihm gesprochen. Wie hast du ihn erlebt, auch in seinem Verständnis? War das von Anfang bis Ende die gleiche Person oder haben wir da auch noch eine?
Sicher nicht die gleiche Person. Am Anfang sind so lustige Sachen passiert. Da war er zu Podiumsdiskussionen eingeladen als der Computerpionier und Entwickler und den Kritiker kannte man gar nicht und man war dann völlig verwundert, dass da plötzlich ein sehr kritischer Mensch auftauchte und hatte eigentlich gedacht, das ist jetzt ein absoluter KI-Befürworter, ein absoluter Technik-Freak. Da gab es oft ganz witzige Situationen, einfach weil die Leute nicht wussten, wen sie da vor sich hatten. Das passierte in der ersten Zeit häufiger, ja, aber dann später, wie hat sich das entwickelt? Es hat sich natürlich entwickelt, weil er ja auch jemand war, der nicht nur für sein Fach, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, lebte, sondern auch in der Gesellschaft, also ein Kritiker der Gesellschaft, in der er lebte. Und der damalige oder jeweilige Gesellschaftszustand hat sich natürlich auch immer in seinen Vorträgen, in den Veranstaltungen wiedergespiegelt. Also da war er, das war für ihn ja immer das Wichtige, auch das Argument, nichts ist wertfrei, nichts existiert als Sache für sich, sondern ist immer eingebettet in den Kontext der Gesellschaft. Und auf der Ebene haben sich natürlich die Gespräche dann auch entwickelt, weiterentwickelt. Ja, so würde ich es darstellen. Aber eigentlich die Linie war immer die sowohl an den Einzelnen zu appellieren, also zu dem zu stehen und zu ermutigen, zu dem zu stehen, was er wirklich denkt. Das war die eine Geschichte. Und die andere, das hieß aber nicht, jetzt nur Einzelgänger da zu ermutigen, sondern auch zu ermutigen, sich zu organisieren, um Widerstand gegen bestimmte Dinge zu leisten, wenn es notwendig war.
Okay, die letzte Frage, dann würde ich auch mal das Wort ans Publikum geben für ein paar Nachfragen. Die letzte Frage bezieht sich auf heute. Wir haben ja heute reden sehr viel über KI. Ich habe erst heute wieder wilde Diskussionen erlebt. Es gibt jetzt auch eine verstärkte Kritik an der KI aus ethischer Perspektive stark beispielsweise, auch aus technischer Perspektive. Und der Name Weizenbaum taucht immer häufiger da auf. Jetzt taucht Weizenbaum selber nicht mehr auf, aber mit dem, was ihr über ihn wisst, wie er an diese Sachen herangegangen ist, welche Rolle würde er heute in dieser Diskussion spielen? Und was würde er zu ChatGPT und dem neuerlichen Hype um künstliche Intelligenz, was wäre da seine Position?
Eine seiner Grundsätze war, dass die Werkzeuge, die wir herstellen in der Informatik oder in der Forschung, eben nicht wertfrei sind, so wie Gunnar gerade gesagt hat. Und das heißt auch, dass ein ChatGPT-Programm, das letztendlich eine sehr hochgezüchtete Fortentwicklung von Eliza ist, dem ersten Chatbot seiner Art, eben auch nur ein Werkzeug ist, das wir herstellen als Informatiker oder als Gesellschaft, das finanzieren und organisieren. Und also erbt dieses Werkstück, dieses Werkzeug, die Werte der Gesellschaft, in die das Ganze eingebettet ist. Und dann glaube ich, so habe ich ihn immer gehört, dann muss man sich nur fragen, naja, wenn wir in einer hochmilitarisierten Zone leben, wofür wird das dann wohl eingesetzt? Oder wenn wir in einer Gesellschaft leben, die hauptsächlich misstrauisch ist ihren eigenen Bürgern gegenüber, na, wofür wird es dann eingesetzt? Und jetzt würde es so richtig losgehen. Und das kann ich natürlich nicht machen, aber ich habe ihn so in Erinnerung, dass er in solchen Situationen dann eben diese Horrorvision uns jetzt vorführen würde, dass die neue Technologie in erster Linie dann ein Gegenstand ist, der missbraucht werden wird in verschiedenen Kontexten, je nachdem, in welcher Gesellschaft das entwickelt wurde und in wessen Hände das gerät. Und so wird dann natürlich ChatGPT auch einordnen. Das ist jetzt ein bisschen anmaßend, dass ich das so spekuliere, aber...
Ja, also es ist schwierig, so zu spekulieren, das finde ich auch. Ich würde dem zustimmen, Peter, was du gesagt hast. Wobei ich eins sagen würde, also er würde sehr deutlich sagen, was er davon hält, aber er wäre doch irgendwie entspannt. Also ich glaube, die Diskussion, nicht nur in Bezug auf KI oder so, die heutzutage in unserer Gesellschaft geführt wird, ist immer auf so einem etwas hysterischen Level. Alles ist so, also so ein Alarmismus herrscht vor in der Mediendiskussion. Und so dass man überhaupt nicht mehr differenziert und etwas ruhiger über Dinge reden kann. Ich glaube, das hätte ihm überhaupt nicht gefallen. Und er selber wäre auch deshalb entspannt, weil er hat ja über diese lange Phase seines Schaffens, Wirkens, Lebens auch immer wieder so einen Boom von KI erlebt, der dann wieder abgeflacht ist. Als ich ihn kennenlernte, waren gerade die großen Widersacher Marvin Minsky und Hans Moravec, Minsky Kollege vom MIT, Moravec von der Carnegie Mellon Universität, die damals postulierten, sie könnten das Gehirn eines Menschen sehr schnell in einen Roboter oder wie man ihn damals nannte, also übertragen. Und ich war bei mehreren Tagungen dabei, wo es dann auch diese Kontroversen gab zwischen diesen, also gerade zwischen Minsky und Weizenbaum. Und danach ebbte das immer wieder ab. Also er hat erlebt, wie die KI immer hochgepusht wurde, dann verschwand sie wieder, dann kam sie wieder. Und ich glaube, wenn man selber, oder das stelle ich mir so vor, oder das kenne ich aus meinem Leben, wenn ich darauf zurückblicke, man wird einfach gelassener, wenn man sieht, es gibt dann auch eine Zeit nach diesem KI-Boom. Und ich glaube, das wäre er schon gewesen.
Ja, vielen Dank. Von Weizenbaum, wenn man ihn wiederliest, kann man also noch einiges lernen, auch für die Diskussion heute. Vielleicht 2-3 Fragen aus dem Publikum, bevor wir dann in die Pause bzw. dann den Film anschauen. Gibt es ein paar Fragen? Es gibt, glaube ich, auch ein Mikrofon, richtig? Genau. Da hinten ist eine Frage, bitte.
Hallo. Ich hatte eine Frage. Es würde mich interessieren zu wissen, wenn Josef Weizenbaum Informatiker ist, aber auch Gesellschaftskritiker, Wie haben Leute reagiert, wenn sie erfahren haben, dass er Informatiker ist statt Philosoph oder Soziologe? Hat das irgendwas, war das immer so ein Spannungsgefühl oder ein Spannungsverhältnis zwischen Disziplinen? Oder, ja, das war so nur eine Frage.
Also ich würde mal sagen, es hat den Menschen erstaunt und es hat ihm auch mehr Gewicht gegeben, weil es ist natürlich anders, wenn ein Kritiker sich in dem Fach so gut auskennt, dass er kritisiert, als wenn jemand dann doch von außen kommt. Also natürlich ist die soziologische oder Kritik eine ganz, ganz wichtige, aber wenn dann jemand zusätzlich noch was von seinem Fach versteht, hat es nochmal ein anderes Standing, würde ich sagen.
Ich glaube, bei unseren Filmveranstaltungen kann man das auch sehen, die waren immer sehr interdisziplinär. Ja, die Psychologen waren da, die waren sehr interessiert an ihm, die Soziologen, Medienwissenschaftler, Kommunikationswissenschaftler und die Informatiker. Und alle konnten mit dem Film was anfangen. Also das war Josef Weizenbaum. Er spannte einen großen Bogen.
Gibt es noch weitere Fragen? Gut, falls das nicht der Fall ist, vielen Dank für das Gespräch hier, für die Einblicke in die eigene Arbeit und in das Leben von Josef Weizenbaum. Ich habe gesagt bekommen, es gibt jetzt eine kleine Pause, es wird ein bisschen umgebaut vor dem Film, man kann sich mal die Beine vertreten, es geht um 8 Uhr, geht es los, richtig? Ja, Genau, also um 8 Uhr bitte wieder alle hier sind und Platz nehmen, dann geht der Film los. Viel Spaß und eine Freude beim Sehen. Wir sind alle gespannt auf den Film. Vielen Dank. Ja.